Ich lese aus Lukas 5, Abvers 1. Eines Tages drängte sich am See Genezareth eine große Menschenmenge um Jesus. Alle wollten hören, was er von Gott erzählte. Am Ufer lagen zwei leere Boote. Die Fischer hatten sie verlassen und arbeiteten an ihren Netzen. Da stieg Jesus in das Boot, das Simon gehörte, und bat ihn, ein Stück auf den See hinauszurudern. Vom Boot aus sprach Jesus dann zu den Menschen. Anschließend sagte er zu Simon, fahrt jetzt weiter hinaus auf den See und werft eure Netze aus. Herr, erwiderte Simon, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich es wagen. Sie warfen ihre Netze aus und fingen so viele Fische, dass die Netze zu reißen anfingen. Deshalb winkten sie den Fischern im anderen Boot, um ihnen zu helfen. Bald waren beide Boote bis zum Rand beladen, sodass sie beinahe sanken. Als Simon Petrus das sah, fiel er erschrocken vor Jesus nieder und rief, Herr, geh weg von mir, ich bin ein sündiger Mensch. Er und alle anderen Fischer waren fassungslos über diesen Fang. Auch Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, die Simon bei der Arbeit geholfen hatten. Aber Jesus sagte zu Simon, fürchte dich nicht. Du wirst jetzt keine Fische mehr fangen, sondern Menschen für mich gewinnen. Sie brachten die Boote an Land, verließen alles und gingen mit Jesus. Wenn ich dabei gewesen wäre, hätte ich die Reaktion von Petrus vielleicht verstanden. Aber so frage ich mich manchmal schon im ersten Augenblick, warum will er Jesus wegschicken? Warum hat er sich nicht einfach über den Fang gefreut? Na klar, er hat schon recht, wir sind alle Sünder, aber mal ehrlich, Petrus, warum? Was soll das? Du hättest dich doch einfach mal freuen können, dankbar sein können. Denn wer von uns träumt nicht davon, mal den großen Fang zu machen, einmal im Lotto gewinnen, einmal die Chance dazu bekommen, einen Bestseller zu schreiben, einen großartigen Job angeboten zu bekommen, den Karrieresprung zu machen oder wenigstens den kleinen Deal, das Schnäppchen, den Luxusurlaub für kleines Geld. Was hat Petrus denn so überzeugt, so beeindruckt, dass er Jesus wegschicken will? Vielleicht die Lässigkeit, mit der Jesus ihm einfach so diesen Traum erfüllt vom großen Fang? Der große Fang ist für Jesus, wie es hier berichtet wird, gar kein Problem, aber auch kein Ziel. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit. Dann wird alles andere euch zufallen, bringt es Jesus später auf den Punkt. Der große Fang gelingt ihm mühelos, wie von selbst, mit Leichtigkeit. Es fällt ihm einfach zu. Aber es bedeutet Jesus nichts. Lässig und souverän kümmert sich Jesus um wirklich Wichtiges. Um die Menschen, die ihn brauchen, um Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass da die Teilantwort vielleicht liegt, dass Petrus instinktiv spürt, wie sehr sich Jesus von ihm unterscheidet. Und dass er sich ertappt fühlt, dass er erschrocken ist, dass Jesus ihn in Frage stellt, sogar in dem Metier, wo er sich so gut auskennt. Aber Jesus will nicht bewundert werden. Er möchte, dass Petrus mitkommt. Er lädt ihn ein, eine neue Freiheit mit ihm zusammen auszuprobieren. Weil Jesus was hat, was Petrus reicher machen wird als dieser große Fang. Das Leben mit Jesus wird Petrus mehr herausfordern als die Herausforderungen des Alltags als Fischer. Es wird ihn aber auch mehr erfüllen als sein Erfolg als Fischer. Jesus hat etwas, für das Petrus alles einsetzt, sein ganzes Können und Geschick. Und das kann Jesus gut brauchen. Auch sein Know-how als Fischer, Selbst die Vergangenheit darf Petrus gerne mitbringen, seine Sehnsüchte und seine Träume, auch die sind bei Jesus gut aufgehoben. Petrus setzt sich für etwas ein, das weniger zugänglich ist als Fische. Die Sehnsucht nach Erfolg kann Petrus aber trotzdem bei Jesus ausleben, denn er lernt von Jesus, sich für andere einzusetzen, für Gerechtigkeit, für Gottes Liebe. Wenn ich so darüber nachdenke, verstehe ich die Reaktion von Petrus besser. Denn es stimmt ja leider, dass wir oft einen Lebensstil haben, der auf Kosten anderer geht. Ob wir wollen oder nicht, unser Lebensstil beutet manchmal andere aus. Aber zum Glück lässt sich Jesus davon nicht abschrecken. Im Gegenteil, es ist ja seine Mission, uns dabei zu helfen, dort herauszukommen. Und es hält Jesus auch nicht davon ab, uns beizubringen, wie ein Leben im Namen der Liebe Gottes aussieht. Bei Jesus können wir lernen, wie wir Wertvorstellungen neu sortieren können, unseren Selbstwert aus der Liebe Gottes zu uns zu ziehen und damit souverän zu werden und lieben zu lernen. Komm, folge Jesus, lass alles stehen, was dich hält. Gott, Herz, Hingabe, Kraft, Verstand, Mitmenschen und Liebe. Gott, Herz, Hingabe, Kraft, Verstand, Mitmenschen und Liebe. Für Jesus gehören diese Stichworte ganz eng zusammen. So beschreibt es Lukas in einer Szene im 10. Kapitel seines Evangeliums. Darin wird geschildert, wie ein Theologe Jesus zu einer Diskussion herausfordern will, indem er fragt, was muss ich denn tun, um das ewige Leben zu bekommen? Eine Frage nach einem Leben, das vor Gott Bestand hat, auch über den Tod hinaus. Heute würden wir vielleicht anders fragen und fragen, was soll ich mit meinem Leben anfangen, damit es erfüllt ist, sinnvoll ist. Was macht Sinn? Was macht dein und mein Leben so sinnvoll, dass es sich morgens lohnt, aufzustehen und abends zufrieden und beruhigt ins Bett zu gehen? Dass man mit einem guten Gewissen sagen kann, heute habe ich meine Zeit sinnvoll eingesetzt. Jesus antwortet wie so oft nicht mit einer Antwort, sondern mit einer Gegenfrage. Und fragt seinerseits nach der Tradition, nach einer Antwort aus der Heiligen Schrift. Und eigentlich kennt der Fragende auch schon die Antwort. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und deinem Verstand und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Gottesliebe und Menschenliebe, die gehören zusammen als Lebenskonzept. Sich ganz auf Gott einlassen, aber nicht auf einer frommen Insel, sondern mitten im Leben und sich ganz auf sich selbst und auf Menschen einlassen. Das eine bedingt das andere. Das eine ist ohne das andere kraftlos. Aus der Liebe Gottes wird Nächstenliebe. Und der Fragesteller will das Ganze noch auf die Spitze treiben, aber Jesus lässt sich nicht darauf ein, er diskutiert nicht, sondern erzählt eine Geschichte. Darin kommen Räuber, ein Opfer, Passanten, die am Opfer vorbeigehen und letztlich einer vor, der hilft. Jesus will diesen distanziert Fragenden aus der Distanz holen und zum Betroffenen machen. Deshalb lässt er sich wohl auch nicht auf eine abgehobene Diskussion ein über Gottes Liebe und Menschenliebe, worüber man bestimmt viel hätte sagen können. Sondern Jesus geht es ganz praktisch in dieser Geschichte um die Liebe zu einem Menschen, um Hilfsbereitschaft. Nicht um Lippenbekenntnisse, sondern um konkretes Engagement. Da tut zumindest einer, was nötig ist. Eigentlich selbstverständlich könnte man denken, was er tut. Aber Jesus erzählt davor von zwei Personen, die einfach vorbeigehen. Und die zwei, die vorbeigehen, die hätten eigentlich schon aus Berufsgründen helfen müssen. Aber das macht sie nicht sensibler für das Leid des Opfers. Jesus ist es wichtig, das Interesse auf das Opfer zu lenken, den Menschen in seiner Not, in dieser Verletztheit, um ihn geht es. Es geht also nicht darum, nur zuzuschauen, sondern sich berühren zu lassen. Wenn Gottesliebe und Menschenliebe zusammenkommen, dann werden wir von Distanzierten, aus der Ferne Beobachtenden zu Betroffenen. Da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er scheinheilig, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit dem ganzen Verstand. Und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst ewig leben. Aber der Mann gab sich damit nicht zufrieden und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Und Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei, sah den Mann liegen und ging schnell auf der anderen Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt zwei Silberstücke und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus den Schriftgelehrten, welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Schriftgelehrte erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann gehe und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Lukas 18, Vers 35 bis 43. Bartimäus stand in Jericho am Straßenrand. Er hörte, dass irgendwas los war und fragte, was ist da los? Wer ist da? Er war nämlich blind und konnte nichts sehen. Die anderen sagten, Jesus verlässt gerade die Stadt. Oh ja, Bartimäus hatte von Jesus gehört und deshalb rief er ganz laut, Jesus, hilf mir doch! Jesus hörte ihn und sagte, holt ihn zu mir. Sie riefen ihn und er kam, so schnell er konnte, zu Jesus. Der fragte, was willst du von mir? Ich möchte sehen können, sagte Bartimäus. Da sagte Jesus, wenn du so fest an mich glaubst, wird dir geholfen werden. Und Bartimäus konnte tatsächlich wieder sehen. Er war überglücklich. Ja, auch das war ein Wunder. Er konnte überhaupt nichts sehen. Doch seine Sehnsucht nach Veränderung, dass Dinge anders werden sollten, bewirkte, dass Bartimäus im entscheidenden Moment mehr blickte als alle anderen zusammen. Zuerst war es wie immer, wie Tag ein und Tag aus Bartimäus sein Leben lebte. Er saß am gewohnten Platz am Straßenrand. Es war laut, eng und staubig, viele Menschen da, viel mehr als sonst. Das war anders. Verwundert fragt er, was denn los sei. Er hatte es bemerkt, dass ein bisschen was anders war als sonst. Jesus ist da, hier in der Straße, in seiner Umgebung, quasi zum Greifen nahe. Mehr braucht er nicht. Das genügt ihm als Info. Er schreit. Er schreit um Hilfe zu Jesus. Und zwar so laut, dass es den anderen peinlich ist. Und sie weisen ihn zurecht. Sei ruhig. Halt den Mund. Dieser Satz zeigt, wie wenig die Leute, die sich um Jesus drängten, bis dahin verstanden und kapiert hatten. Sie begegnen einem Menschen, der um Hilfe schreit, mit sei ruhig, stör doch nicht. Und merken gar nicht, wie sich die Rollen vertauscht haben. Dass sie die Blinden sind und der Blinde das Entscheidende sieht. Ich kann mich da gut hineinversetzen und ihr euch vielleicht auch, dass ich manchmal auch schreie, meistens innerlich, damit es keiner hört. Aber manchmal schreie ich auch nicht, nicht mehr, noch nicht mal mehr innerlich. Vielleicht weil auch ich selbst, vielleicht auch ihr, zu oft halt den Mund, sei leise gehört habt oder es mir habe sagen lassen. Aber wenn ich bei Lukas lese, wie diese Geschichte mit Jesus und dem blinden Bartimäus ausgeht, dann möchte ich wieder lernen, wie dieser Blinde zu schreien, viel öfter. Und bei Bartimäus war das nur eine kurze Möglichkeit, zu Jesus zu schreien, weil er gerade greifbar in der Nähe war. Wir haben Jesus immer in der Nähe und können immer zu ihm rufen, schreien oder ihn auch nur leise ansprechen. Kontakt zu ihm aufzunehmen ist jederzeit möglich, anders als bei Bartimäus. Und manchmal mache ich das zu wenig, diesen Kontakt aufzunehmen. Manchmal halte ich eher den Mund, mache es mit mir selber ab, anstatt nach ihm zu rufen und ihn um Hilfe zu bitten. Dabei ist für ihn doch niemand zu groß und niemand zu klein. Als Jesus mit seinen Jüngern weiterreiste, kam er in ein Dorf, wo ihn eine Frau mit Namen Martha in ihr Haus einlud. Sie hatte eine Schwester, die Maria hieß. Maria setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte ihm zu. Martha dagegen war sehr mit der Vorbereitung des Essens beschäftigt. Schließlich stellte sie sich vor Jesus hin. Herr, sagte sie, findest du es richtig, dass meine Schwester mich die ganze Arbeit allein tun lässt? Sag ihr doch, sie soll mir helfen. Aber Martha, entgegnete ihr Jesus, Martha, du bist beunruhigt und machst dir Sorgen um so viele Dinge. Notwendig ist aber vor allem eins. Maria hat das gute Teil gewählt und das soll ihr nicht genommen werden. Diese Geschichte aus dem 10. Kapitel des Lukas-Evangeliums kommt mir sehr vertraut vor für mein Leben, weil sie auch, wie ich meine, aus dem Leben gegriffen ist. Das sind Sätze, die viele von uns schon mal gesagt oder gedacht haben. Immer muss ich alles alleine machen. Und von der anderen Seite, ach, du machst mich ganz nervös mit deiner Rastlosigkeit. Setz dich doch mal hin. Aber auch die Position dazwischen ist vielen vertraut, in der man zum Schiedsrichter wird, manchmal wider Willen. Ja, was sagst du denn dazu, was er oder sie macht? Das geht doch so nicht. Oder? Ich hab doch recht. Jetzt sag doch auch mal was dazu. In Familien gibt es typische verheerende Sätze. Das ist ja mal wieder typisch. So warst du schon immer, du änderst dich wohl nie. Aber auch, dir kann man auch gar nichts recht machen. Dass Maria sich einfach hinsetzt und zuhört, ist eine Provokation für Martha. Egoistisch. Sie nimmt Jesus für sich in Beschlag und Martha bekommt nichts ab. Sie kann das nicht, natürlich nicht. Die Arbeit macht sie schließlich nicht von alleine. Aber tief drin, glaube ich, ist Martha auch irgendwie froh darüber. Denn sie hat gern selbst das Heft in der Hand. Sich einfach nur hinzusetzen und nichts zu tun, außer zuhören, das passt einer Martha überhaupt nicht. Es fällt ihr schwer, sich beschenken zu lassen. Dabei möchte sie doch eigentlich irgendwie auch was abbekommen. Von der Liebe und der Zuneigung Jesu. Und mit Sicherheit würde es ihr auch gut tun, sich von Jesus beschenken zu lassen. Statt ihn mit der wuseligen Arbeit beschenken zu wollen. Aber sie findet einfach nicht heraus aus ihrer Aktivität. Pflicht und Sorge sind ein schwarzes Loch mit einer enormen Anziehungskraft. Sie saugen alles auf, auch Jesus und Maria. Martha völlig im Tunnel, völlig in Anspruch genommen von den eigenen Gedanken und Sorgen, was noch alles zu tun ist. Und währenddessen entgeht ihr das Angebot, für einen Moment frei sein zu dürfen von den alltäglichen Pflichten und Nöten. Jesus bietet ihr an: Ich habe eine Rückendeckung für das schwarze Loch, das dich versucht einzuziehen. Er bietet ihr Zeit. Einfach so, als Geschenk. Seine Liebe, ein Gespräch. Jesus bietet Martha die Chance, sich selbst zu zeigen, sich ins Herz schauen zu lassen und das eigene Leben neu zu sortieren. Martha könnte noch ein paar Schritte weitergehen, denn den ersten Schritt hat sie ja eigentlich schon gemacht, indem sie mit ihrer Frage zu Jesus gekommen ist, in ihrer Sorge. Das liegt gerade ganz oben auf. Aber was liegt darunter oder dahinter der Sorge? Was verbirgt sich hinter dem Ärger, dem sie da Luft macht? Verletzung? Die Sehnsucht nach echten Beziehungen? Vielleicht auch die Freude über das eigene Haus, die eigene Unabhängigkeit darüber, dass sie Jesus das alles zeigen kann und vorweisen kann? Der Wunsch nach Freiheit und danach durchzuatmen? Jesus macht ihr ein Angebot, dem Sog der Sorge für einen Moment zu entfliehen und einfach mal durchatmen zu können. Er bietet ihr an, sich neben ihn zu setzen, einfach mal sie sein zu können. Und ich glaube, dass deswegen auch diese Geschichte immer und immer wieder erzählt wird, weil sie so typisch ist für uns. Und das Angebot bis heute immer wichtiger wird von Jesus, einfach mal sich hinsetzen zu dürfen, zur Ruhe zu kommen, zuzuhören, seine Liebe in Empfang nehmen zu dürfen, ohne den nächsten Auftrag, die nächste anstehende Arbeit oder was auch sonst im Kopf zu haben. Dass Jesus sagt: Setz dich doch mal kurz zu mir. Atme durch. Erzähl mir, was dir durch den Kopf geht und was du auf dem Herzen hast. Nur ein paar Minuten. Und dann hör mir zu. Lies etwas über mich oder hör dir ein Lied an oder sing ein Lied. Setz dich zu mir. Ich bin gerne bereit, dein Gast zu sein. Ich sitze hier und warte, dass du dich zu mir setzt. Ich wünsche mir, dass wir beide Zeit miteinander verbringen und dass du nicht die ganze Zeit umherwirbelst, während ich hier sitze und warte, sondern dass du dir Zeit für mich nimmst. Und dazu werden wir immer wieder eingeladen und das möchte ich auch jetzt tun. Ich lade euch ein, jetzt einfach mal eine kurze Zeit mit Jesus zu verbringen. Leise mit ihm zu sprechen, was dir gerade durch den Kopf geht. Er ist da, hört dir zu, möchte dir was sagen. Es kann ganz unterschiedlich sein. Dann werden wir danach das nächste Lied singen. Herr Jesus, ich danke dir, dass du bei uns zu Gast sein möchtest und dir Zeit für uns nehmen möchtest, dass du offene Ohren für uns hast, aber auch, dass du das ein oder andere Wort, das uns gut tun soll, mitbringst, Herr. Ganz oft gelingt mir und vielleicht auch anderen das aber nicht so wirklich gut, sich diese Zeit zu nehmen für dich, weil so vieles ansteht, so vieles zu tun, zu bedenken und zu machen ist. Erinnere uns doch immer wieder daran, Herr, dass du diese Zeit mit uns verbringen möchtest und dass diese Zeit wertvoll ist und dass wir dadurch neue Kraft kriegen für anstehende Aufgaben oder auch eine schwierige Situation, die wir vor Augen haben, Herr. Gib uns immer wieder neu den Mut, dir zuzuhören, dich einzuladen und uns zu dir zu setzen, Herr. Darum möchte ich dich bitten. Amen. Herr, gib uns Mut zum Hören, ist das nächste Lied, das wir gemeinsam singen werden. Als wir das Haus, in dem wir jetzt zur Miete wohnen, das erste Mal gesehen haben, habe ich über dem Türpfosten des Eingangs die drei Ziffern C plus M plus B gesehen. Da wir wenig in katholischen, streng katholischen Gegenden waren, konnte ich mit diesen Buchstaben erstmal nicht so viel anfangen. Aber als dann das erste Mal eine Gruppe von Kindern vor der Tür stand, als heilige drei Könige verkleidet, war mir im ersten Moment klar und ich war der festen Überzeugung, das müssen die Anfangsbuchstaben dieser drei Könige sein. Kaspar, Melchior und Balthasar mit ihren persönlichen Initialen rufen sich in Erinnerung jedes Jahr wieder, dass sie Geld für Kinder oder andere Menschen sammeln. Falsch gelegen. Die Buchstaben C, B und M sind die Abkürzung für die drei lateinischen Worte Christus Mansionem Benedicat. Sie sollen also das ganze Jahr über einen Wunsch, eine Bitte um Segen in Erinnerung halten. Christus segne dieses Haus. Bei der Aussendung der 72 Jünger sagt Jesus im Lukas-Evangelium seinen Nachfolgern, wie sie sich verhalten sollen, wenn sie in die Städte und Orte kommen. Beim Betreten des Hauses sollen sie zuallererst den Frieden Gottes aussprechen. So steht es im Kapitel 10, Vers 5. Wenn ihr in ein Haus kommt, so sagt als erstes Friede diesem Haus. Alle Begegnungen sollen also unter dem Segen Gottes in seiner Liebe dort stattfinden. Mit seinen Nachfolgern soll also der Shalom Gottes in der Liebe des Heiligen Geistes in dieses Haus einziehen. Jesus, der Friedensbringer, seine Gegenwart als Friedensstifter. Und als Jesus seinen Jüngern nach der Auferstehung begegnete, sagte er zu ihnen, Friede sei mit euch. Und mit dieser Friedensbotschaft sollen wir ja alle unterwegs sein. Und immer, wenn ich jetzt diese drei Buchstaben mit der Jahreszahl sehe, nehme ich mir wieder vor, dass ich das auch umsetzen möchte, was Jesus seinen Jüngern aufgetragen hat. In ein Haus zu kommen und als erstes leise oder auch laut zu sagen, Friede diesem Haus. Und dass es immer mehr zur Gewohnheit wird, als erstes diese drei Worte auszusprechen, Friede diesem Haus. Weil ich das so schön finde, mit diesem ganz kurzen Segensgebet Menschen diesen Frieden zuzusprechen. ob sie es nun mitkriegen oder nicht. Ich glaube trotzdem, dass dadurch etwas passieren kann, dass sich etwas verändert, dass Jesus diesen Frieden schenken wird. Nicht, weil die, die darin wohnen, es glauben, sondern weil ich daran glaube und Jesus darum bitte und ich ihm so viel zutraue, dass er das umsetzen kann, ob andere dazu beisteuern oder nicht. Aber Jesus kann es. Und ich möchte euch auch diesen Frieden wünschen, dass ihr diesen Frieden mitnehmt aus diesem Gottesdienst, dass ihr ihn mitnehmt in euren Alltag, dass ihr die Impulse mitnehmt und immer wieder neu spürt, dass der Friede Gottes bei euch einzieht.